ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Christian Stecker.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Sie kommen aus gebürtig aus Halle an der Saale, richtig? Sie sind Politikwissenschaftler und waren als solcher auch mal in Mannheim, haben wir gerade schon so ein bisschen Schwätzchen drüber gehalten. In Mannheim weint man zweimal, einmal wenn man kommt und einmal wenn man geht.
Ganz
Sie
genau.
gesagt, nicht ich.
Ja, und ich habe auch natürlich auch geweint, einmal als ich gekommen bin, einmal als ich gegangen bin.
Warum und warum?
Ja, man sagt einmal, man weint erstmal, wenn man kommt, weil man sieht, um Gottes Willen, diese Stadt ist ja grottenhässlich, dafür kann sie wenig, sie ist halt schrecklich stark zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg und dann konsequent hässlich wieder aufgebaut worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann stellt man aber sehr schnell fest, dass die Menschen unglaublich nett sind und dass ein sehr angenehmes Klima in der Stadt ist und dass man auch, wenn man es irgendwie ländlich und idyllisch haben möchte, einfach nur 10 Minuten mit dem Fahrrad oder 20 Minuten mit dem Fahrrad rausfährt und in den Weinbergen ist. Und wenn man dann wieder geht, weint man, weil man diese schöne Stadt, also vor allen Dingen schön wegen der Menschen und der Umgebung, wieder verlässt.
Die Freundlichkeit war für Sie am Anfang überraschend?
Ich kam aus Potsdam und ich habe natürlich auch die Brandenburger und sehr, sehr gern gehabt, aber man wurde da doch eher effizient, zum Beispiel beim Bäcker oder im Baumarkt, abgefertigt. Und als ich dann in Mannheim war und auch beim Baumarkt und Bäcker war, fühlte ich mich ehrlicherweise am Anfang direkt ein bisschen belästigt, weil die Menschen mit mir ein Schwätzchen gehalten haben und das unglaublich nett gemacht haben. Ich dachte, was ist denn verkehrt mit denen? Bis mir dann bewusst wurde, das ist hier die Mentalität. Man ist freundlich zueinander. Man ist natürlich auch in Brandenburg freundlich zueinander, aber auf eine etwas andere Art als in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg.
Eine gewisse Freundlichkeit, aber man gewöhnt sich gerne an diese Mannheimer Freundlichkeit. Was haben Sie da gemacht in Mannheim?
Ich war da an der Uni und an diesem Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung, was so ein bisschen so ein Powerhouse von Politikwissenschaften auch ist und hatte da eine sehr gute Zeit.
Ja, jetzt leiten Sie seit 5 Jahren den Arbeitsbereich Politisches System Deutschlands und Vergleich politischer Systeme an der TU Darmstadt. Also womit beschäftigen Sie sich da genau?
Ja, ich habe das große Privileg, auskömmlich vom Steuerzahler, vom Hessischen finanziert zu werden und am Schreibtisch in Ruhe über Politik nachdenken zu können und nicht im Handgemenge sozusagen verschwunden zu sein und kann zum Beispiel darüber nachdenken, wie man mit Meinungsvielfalt am besten umgeht, ob es vielleicht Wahlsysteme gibt, die ein bisschen besser funktionieren, ob vielleicht im Parlament andere Umgangsformen geben könnte, wenn wir so zerstritten sind und auch noch so viele gegensätzliche Parteien wählen. Also das ist sozusagen ganz einfach gesagt mein Job.
Wie lange beschäftigen Sie sich damit schon? Also ist das so etwas, was jetzt mit dem Aufkommen zum Beispiel der AfD als neue politische Kraft erst in Ihren Forschungsalltag gefunden hat oder war das vorher schon ein Thema?
Interessanterweise fand ich das spätestens spannend, so ab 2010, als, Sie erinnern sich,
also
damals gab es noch keine AfD, als in Nordrhein-Westfalen mal eine rot-grüne Minderheitsregierung ausprobiert wurde, wo man eben nicht mit der Linken koalierte, sondern wo man schaute, ob man in einigen Themen mit der Linkspartei, in anderen Themen mit der Union Politik machen kann. Und darüber ergab sich dann auch der Blick nach Skandinavien und Neuseeland und das Interesse auch an anderen Umgangsformen zwischen Parteien, die ich als deutlich konstruktiver dann auch erlebe.
Also wir haben ja hier Koalitionsmehrheiten und auch einen Koalitionszwang, kann man sagen. Also man muss sich innerhalb der Koalition einigen und dann geschlossen abstimmen. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Wie läuft es in Skandinavien oder in Neuseeland?
Sie haben es völlig richtig beschrieben. Ne? Wir haben eine enorm hohe Form des Koalitionszwangs. Man muss nämlich alles miteinander in einer Koalition machen und darf nichts mit den anderen machen. Und in Skandinavien ist das aufgelockert. Wir dürfen nie vergessen, Parteien haben den Auftrag, Mehrheiten zu bilden, aber es gibt unterschiedliche Varianten, das zu tun. Und in Skandinavien schaut man je nach Thema mal stärker, wer mit wem vielleicht besser zusammenpasst und eine Mehrheit bilden kann.
Morgen jährt sich zum ersten Mal die Wahl von Bundeskanzler Friedrich Merz. Und wir haben gerade so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, was ist denn eigentlich passiert in diesem ersten Jahr? Und es fing ja schon holprig an, nämlich mit seiner Wahl, die gar nicht so reibungslos abgelaufen ist. Zieht sich das eigentlich so aus Ihrer Wahrnehmung durch das gesamte erste Regierungsjahr?
Ja, schon der Start war holprig. Ne? Wir erinnern uns, seit 1949 wählen wir unseren Bundeskanzler mit absoluter Mehrheit im Bundestag. Damals bei Adenauer war es seine eigene Stimme, hat er eine ganz knappe absolute Kanzlermehrheit nur gehabt. Und das erste Mal scheiterte Merz daran. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil das Grundgesetz sieht das ja durchaus vor, dass das passieren kann. Er ist ja dann auch im zweiten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Aber sozusagen die Überraschung darüber und auch die Planlosigkeit, die wiesen schon mal darauf hin, dass hier nicht die absoluten Regierungsprofis am Werk waren. Man musste dann ja relativ kurzfristig sich mit der Linkspartei geschäftsordnungsrechtlich einigen, dass man diesen zweiten Wahlgang überhaupt noch ansetzen kann. Und dann war es ein Stück weit so eine Fortsetzungsgeschichte von einfach Stockfehlern, auch aus meiner Sicht einer Medienlandschaft, die danach gierte, Geschichten zu erzählen, die irgendwie diese Krise der Ampel als Regierungshandwerk auch fortsetzen. Und jetzt stehen wir sozusagen ein Jahr nach Kanzlerwahl so ein bisschen, würden einige sagen, schon vorm Abgrund. Andere würden sagen, naja, vielleicht jetzt rauft man sich zusammen und versucht anständig zu regieren. Wir dürfen also gespannt sein.
Die Bundesregierung schwarz-rot, die gibt ja jetzt auch kein gutes Bild ab, muss man sagen. Da gab es auch viel Streit, da war auch schon von Minderheitsregierung und geht es überhaupt weiter und was hört man da? Man hört, es geht nicht mehr. Dieser Satz ist ja häufiger mal gefallen in der Koalition. Was ist da, warum hätten Sie gedacht, dass wir nach so kurzer Zeit schon wieder so eine Streitkoalition haben nach den Erfahrungen der Ampel?
Nee, das hat mich auch überrascht, weil das war ja wirklich die tiefe Einsicht für alle nach der Ampel. Man will in unterschiedliche Richtungen, das ist völlig normal, aber man sollte versuchen, den Streit und vor allen Dingen auch die gegenseitige Zerstörung der Reputation ist damit nicht zu weit zu treiben. Also daran ist die Ampel ja aus meiner Sicht gescheitert. Es ging ja gar nicht darum, dass man unterschiedliche politische Konzepte hatte, sondern man hat sich gegenseitig dann auch vorgeworfen, der Habeck kann es nicht, der Scholz kann es nicht und der Lindner kann es nicht. Darum haben dann alle sozusagen als Verschleißgemeinschaft drunter gelitten und noch nie zuvor haben Regierungsparteien so viele Stimmen kumuliert verloren bei der folgenden Bundestagswahl, 20%. Also die Lektion, 20%-Punkte, die Lektion war sozusagen gelernt und die war da. Und es ist ein Stück weit rätselhaft, wie man jetzt eigentlich das genau fortsetzt, sich nämlich vor, auf offener Bühne letztlich die Reputation abzusprechen und sich gegenseitig vors Schienbein einzutreten.
Da meinen Sie jetzt wahrscheinlich die Bundeswirtschaftsministerin und den Vizekanzler, da war das zum Beispiel, ist das mal so vorgekommen. Ich meine, jetzt steht man da unter Druck, ne? Beispiel Rente, da kommen jetzt vor knapp zwei Wochen vom Kanzler die Aussage, die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für die Altersvorsorge. Da regt sich dann die SPD auf. Ist das ein Problem, dass man sich gegenseitig nicht mehr akzeptieren kann oder sind die wirklich untereinander oder ist das ein Problem unserer Medienlandschaft? Also man steigt irgendwie nicht so richtig durch, weil wir brauchen ja diese Reformen. Dann gab es den Herbst der Reform, der kam nicht wirklich.
Genau, die vier Jahreszeiten der Reform, die bisher sich nicht realisiert haben und diese Rentenreform und diese vermeintliche Basisabsicherung macht auch noch auf ein weiteres strukturelles Problem aktueller Politik aufmerksam, das Geld ist alle. Also früher konnte man ideologische Gräben auch in etwas gegensätzlicheren Koalitionen auch mit Geld zuschütten. Also das war ja auch das Geheimnis der Ampel, solange sie funktionierte, dass dieser Klimatransformationsfonds einfach sehr viel Geld bereithielt, wo auch die Grünen, die SPD und die FDP ihre Projekte verwirklichen konnten. Ein Kollege hat mal gesagt, vielleicht sind wir nur noch ein Sondervermögen von französischen Verhältnissen entfernt. Es geht gerade darum, sozusagen Schrumpfprozesse zu organisieren und dafür politische Mehrheiten zu organisieren. Und das ist wahnsinnig schwierig, wenn man auch noch in unterschiedliche Richtungen möchte, jetzt bei SPD und Union. Und es wird nicht einfacher, wenn darüber nicht professionell kommuniziert wird. Natürlich spricht der Kanzler eine Wahrheit aus, dass diese Rente so nicht weiter finanzierbar ist. Aber auch noch vor ostdeutschen Landtagswahlen zu sagen, das Geld ist jetzt irgendwie alle, wir müssen Renten kürzen, ohne vielleicht noch eine positive Zukunftserzählung dran zu hängen, ist nicht so clever, wenn Wahlen im Osten anstehen, wo Rentner dort einfach sich vorwiegend über die Rente beziehungsweise ausschließlich über die gesetzliche Rente ihren Lebensunterhalt finanzieren.
Und auch soweit gar keine sie das Möglichkeit können haben, diese kapitalgedeckten Anteile, wie er sie genannt hat, aufzubringen. Ja, Ihre Einschätzung jetzt mal ganz kurz vor den Nachrichten. Hält die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode?
Ich halte es ehrlicherweise für unwahrscheinlich, weil spätestens bei den Landtagswahlen im Osten die Regierung und diese Konstellation weiter massiv unter Druck geraten wird.
Es geht nicht mehr. Dieser Satz ist mit Blick auf die Koalition aus den eigenen Kreisen hinter vorgehaltener Hand jetzt immer wieder gefallen. Politikwissenschaftler Christian Steckerbauer ist bei uns in SWR 1 Leute. Ein Jahr schwarz-rote Koalition. Ja, immer wieder kursiert jetzt auch das Wort Minderheitsregierung. Ist das jetzt eine gute Lösung und vorstellbar, um, sage ich mal, diesen Reformstau im Land wirklich was entgegenzusetzen?
Naja, grundsätzlich stecken wir tief im Schlamassel. Also wenn diese Koalition scheitern sollte, würde man dann holterdiepolter in was reinstürzen, was man noch nie so richtig ausprobiert hat, was man auch gar nicht so richtig ernsthaft in Erwägung zieht, sondern immer als Krücke betrachtet hat. Also die Minderheitsregierung wird uns jetzt auch nicht sämtliche Probleme lösen, sondern eventuell braucht man erstmal einen grundsätzlich anderen Angang von Politik, aber das im laufenden Spiel hinzubekommen, da bin ich auch sehr skeptisch. Also wir steuern, wenn das so weitergeht, durchaus auf eine veritable Krise denn des gesamten politischen Systems zu.
Mhm. Ja, wenn man jetzt so auf die Aussagen der Koalitionäre heute zum Beispiel achtet, haben es ja gerade in den Nachrichten gehört, dann klingt das jetzt alles schon ein bisschen versöhnlicher. Also man will sich zusammenraufen, man will das machen. Was ist da aus Ihrer Sicht die Intention? Also hat man da in Wahrheit eigentlich Angst vor Neuwahlen?
Sollte man, muss man auch haben. Ne? Also mittlerweile ist die Union eben nicht mehr stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten haben massiv verloren und man hätte mit gänzlich anderen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag zu tun. Aber ein Stück weit wirkt das alles doch ein bisschen ja nach Selbstbeschwörung, weil man hat ja nach wie vor keine größeren Einigungen in den zentralen Reformfeldern, sondern man beschwört jetzt irgendwie, dass man doch in der Lage ist, gemeinsam konstruktiv Politik zu machen. Aber am Ende des Tages wird es zum Schwur kommen, ob man wirklich inhaltliche Kompromisse noch findet. Und das ist halt enorm schwierig, weil man in unterschiedliche Richtungen möchte.
Hm. Man sagt ja, es seien keine Reformen bisher gekommen. Sind wir auch ein bisschen zu ungeduldig? Also jetzt haben wir ja schon eine erste Reform, die ja eigentlich ein großes Sparpaket ist im Gesundheitssystem. Aber immerhin, da hat man ja was beschlossen, da hat man ja jetzt was hingekriegt.
In der Tat, ne? Also wie gesagt, ich glaube wirklich, dass wir seit der Ampel und auch schon davor grundsätzlich darauf gepolt sind, Konflikte aufzubauschen, Streit aufzubauschen. Wir finden es völlig dysfunktional, sollte der Kanzler den Vizekanzler wirklich angebrüllt haben. Das gehört aus meiner Sicht durchaus auch zur Politik dazu. Es sollte halt nicht aus diesen geschlossenen Türen herausdringen. Also die GroKo oder die Kleiko, wenn man sie so nennen möchte, hat schon auch einiges zu Wege gebracht. Dieses Sondervermögen hat sie hinbekommen. Aber jetzt geht es halt darum, Reform-Schrumpfungsprozesse zu organisieren. Und das ist offensichtlich wahnsinnig schwierig. Und die Gesundheitsreform ist ja auch mal als Tiger gestartet und dann so ein bisschen als Bettvorleger gelandet. Man entzweit sich jetzt an diesen Zuschüssen des Bundes für die Bürgerversicherungsempfänger. Also am Ende des Tages kann keine richtige Erfolgsgeschichte von dieser Koalition erzählt werden. Und das ist ein großes Problem.
Befinden wir uns da so ein bisschen im Teufelskreis auch? Also einerseits haben wir diese zur Schau getragene Uneinigkeit, die stärkt eigentlich immer nur die Ränder. Das ist ja eine Erfahrung, die man aus der Ampel spätestens gezogen hat. Andererseits eben diese äußeren Einflüsse, für die jetzt auch eine Bundesregierung nicht immer was kann, zu verwalten, das gefällt niemandem. Und dann, also hat man überhaupt noch eine Chance, als Regierungskoalition zu reüssieren in diesen Zeiten?
Regieren ist tatsächlich ein Verschleißgeschäft. Ja? Also regieren ist Mist, könnte man in Abwandlung von Franz Müntefering sagen, wenn es darum geht, die Wähler bei der Stange zu halten. Und das liegt an unterschiedlichen Gründen. Wir haben tatsächlich die Tendenz, der Regierung für alles eine Schuld zu geben, auch für Dinge, die sie wirklich nicht ändern kann, dass die Straße von Humus geschlossen ist beispielsweise. Und es gibt auch so ein bisschen diese paradoxe Erwartung, ja, einigt euch gefälligst. Und wenn sie sich einigen, dann monieren viele, dass man von den eigenen Prinzipien abgewichen ist. Wenn man sich nicht einigt, weil man sich streitet, ist das auch ein Kritikpunkt an der Koalition. Und deswegen verlieren wirklich in allen Ländern, egal welche Parteien man in die Regierung steckt, Regierungsparteien immer Wählerstimmen.
Das Ganze ist natürlich immer differenziert zu betrachten. Haben wir jetzt zum Beispiel ja wegen der medialen Diskussion, die ja, wenn man sie zuspitzt und ein bisschen polarisiert, immer deutlich weiter reicht, als wenn man sagt, ja, aber, und man muss ja auch noch bedenken, dass Mechthild Schmidt aus Oberkochen, die schreibt uns zum Beispiel dazu, meiner Meinung nach ist diese Dauerumfrage Ritis absolut kontraproduktiv. Gleiches gilt für die mediale Aufregungskultur. Ich finde es auch reichlich verantwortungslos, ständig das Ende der jetzigen Regierung herbeizureden. Sollten wir damit aufhören? Hat sie einen Punkt?
Ja, sollten wir damit aufhören, aber können wir nicht damit aufhören. Ne? Also wir sind in vielen strukturellen Zwängen. Offensichtlich kann die Kleiko auch nicht aufhören, sich vor Publikum die Reputation zu zerstören. Also offensichtlich gibt es so starke Anreize, das zu tun. Offensichtlich glaubt man fest daran, dass es einem doch irgendwie das Überleben rettet. Und welches Medium kann denn überleben, wenn es immer positiv darüber berichtet, was die Regierung jetzt wieder zur Wege gebracht hat?
Klickt dann keiner an.
Genau.
Wir haben eine Nachricht bekommen von SWR1-Hörer Rainer Hoffmann aus Rothenburg ob der Tauber. Der fragt, was denken Sie zu der Überlegung, dass eine Partei in der Zustimmungskrise sich ja profilieren muss und dies auf Kosten des Koalitionsklimas macht? Das konnte man bei der letzten Regierung in Bezug auf die FDP beobachten. Je schlechter ihre Wahlergebnisse wurden, umso mehr versuchte sie sich in Abgrenzung zu den Koalitionspartnern zu profilieren. Welche anderen Möglichkeiten der Profilierung würden Sie denn sehen?
Naja, das, was die FDP gemacht hat, nämlich sozusagen innere Regierungsopposition, das konnte nicht so richtig funktionieren. Die Anreize dafür sind völlig klar. Als Partei braucht man Identität und Unterscheidbarkeit. Und das gelingt einem dann am besten, wenn man sich von anderen abgrenzen kann. Wenn man aber in diesem Koalitionskorsett steckt, muss man ja mit den anderen Koalitionspartnern gemeinsam Politik machen und zwingt sich eben zu Kompromissen in allen Fragen. Aber das ist ja ein selbstgemachtes Korsett. Also es gibt eben auch eine andere Denke, dass man sagt, naja, wenn ich in dem Thema eben mit meinen Koalitionspartnern nicht Politik machen kann, die ich meinen Wählern dann irgendwie verkaufen kann, dann kann ich ja auch verlieren bei der Abstimmung. Und da gibt es zum Beispiel, die Österreicher haben das auch mal ausprobiert, sogenannte Agree-to-Disagree-Klauseln. Also man stellt den demokratischen Normalfall fest, wir können uns einfach nicht einigen, wir kommen nicht zusammen. Such doch bitte woanders parlamentarische Mehrheiten und wir werden im Parlament mit wehenden Fahnen untergehen. Und diese wehenden Fahnen zeigen unseren Wählerinnen und Wählern, das ist ein Thema, zum Beispiel Verschuldung. Da können wir einfach nicht von unseren Prinzipien abweichen. Wir akzeptieren aber gleichzeitig die konstruktive Auflösung dieses Konflikts durch demokratische Parlamentsmehrheiten.
Also wenn man das mal auf das sogenannte Sondervermögen anwenden würde, hätte man das vielleicht gesamtparlamentarisch entschieden, wäre es wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen, oder?
Ja, ich würde sowieso sagen, wir Deutschen verklären diese Regierungsstabilität und vergessen dabei, dass diese minimalen Mehrheiten, die sich dann immer bilden, eine Hü-und-Hott-Politik machen. Wir machen ein Heizungsgesetz und 4 Jahre später wird das wieder rückabgewickelt. Wir machen langfristige Investitionsentscheidungen, die dann wieder rückabgewickelt oder verändert werden. Und es gibt bestimmte Politikfelder, wie zum Beispiel auch Schulpolitik. Da braucht man ja langfristige Weichenstellungen. Und die macht man vielleicht am besten, wenn man versucht, nicht nur minimalste Mehrheiten zu bilden, sondern versuchen einfach breitere Mehrheiten im Parlament zu finden. Aber diese Kultur gibt es bei uns ja überhaupt nicht.
Mhm. Andererseits wäre es natürlich schwierig, ein Gesetz so festzuschreiben, dass eine Folgeregierung daran nichts mehr rütteln kann, weil was heute richtig ist, kann tatsächlich in 5 Jahren ja auch schon wieder falsch sein. Ich meine jetzt damit nicht gar nicht das Heizungsgesetz, da erlaube ich mir jetzt kein Urteil.
Ja, in der Tat. Also natürlich können sich politische Überzeugungen ändern, auch politische Mehrheiten ändern, aber man kann ja von vornherein vielleicht versuchen, bei Themen, die einfach danach verlangen, langfristiger geregelt zu werden, diese Mehrheiten breiter zu bilden, dass nicht die nächste Mehrheit große Lust hat, das wieder zu ändern. Also die Dänen leben uns das vor. Die sagen sowas wie Verteidigungshaushaltsplanung ist völliger Quatsch, wenn wir das mit Minimalgewinnmehrheiten verändern. Wenn das dann wieder umgeworfen wird, da sucht man eben eine sehr breite Koalition und sagt, das gilt jetzt irgendwie bis 2035. Und dann schaut man irgendwie neu. Und davon könnten wir uns was abgucken bei Themen wie Rente oder auch auf Landesebene wird das ja gemacht bei Schulreformen. Da wird ja eben genau versucht, breitere Mehrheiten zu bilden, um sozusagen so einen Schulfrieden zu erreichen, dass man das nicht alle 4 Jahre irgendwie ändern möchte.
Ich habe ja vorhin von einem Teufelskreis gesprochen aus unterschiedlichen Faktoren. Vielleicht können wir da mal ganz kurz die 2 Parteien rausnehmen, die es jetzt vielleicht am schlimmsten auch gerissen hat in den letzten 10, 15 Jahren, nämlich die SPD und die FDP. Bei der FDP ist es, glaube ich, schnell erzählt. Also da hat man sich eben erst durch die Jamaika-Verhandlungen hat man gesagt, wir regieren lieber gar nicht, um es dann lieber gar nicht als falsch, um es dann 4 Jahre später doch irgendwie zu machen. Und hat sich dadurch, glaube ich, sehr viel Glaubwürdigkeit verspielt, obwohl man es selbst geahnt hatte. Bei der SPD ist es ein bisschen komplexer und zieht sich auch länger.
Ja, ich glaube wirklich, das größte Problem der SPD ist, dass sie sozusagen eine Dauerregierungspartei ist. Also Lars Klingbeil kann Handstände machen und von mir aus auch mitreißender sprechen, aber am Ende des Tages ist Regieren immer ein Verschleißgeschäft und die SPD ist mehr oder weniger gezwungen und zwingt sich selbst daran teilzunehmen. 2017 war die Idee, Kuraufenthalt in der Opposition. Das ist ihr von der FDP kaputt gemacht worden, die ja auch hätte sagen können, naja, in einzelnen Themen können wir mit Jamaika eben nicht gut regieren, da machen wir nicht mit, aber es gibt wiederum Themen, da würden wir mit Jamaika irgendwie gut regieren können. Aber nein, man lehnte sozusagen in Bausch und Bogen jede Verantwortung für jedes Politikfeld ab und darüber zwang dann sozusagen der Genosse Steinmeier, seine alten Genossen, wieder in diese Verschleißgemeinschaft Große Koalition und der Sozialdemokratie hat es nicht gut getan.
Ja, muss man der SPD nicht aber auch hoch anrechnen, dass sie immer wieder staatspolitische Verantwortung getragen hat und immer wieder in diese Regierung gegangen ist und den Preis gezahlt hat, den man ja auch vorausgesagt hatte.
Unbedingt, aber also diese Konstruktivität und bereit zu sein, dieses Land mitzugestalten, natürlich können wir darauf gar nicht verzichten. Und es ist eher ein Problem, wenn so Akteure wie das BSW, wo ja einige Teile sagen, regieren wollen wir nicht, wir wollen eine Fundamentalopposition machen. Wenn das überhand nimmt, dann funktioniert der repräsentative Demokratie gar nicht mehr. Aber warum man nicht in der Lage ist, mal drüber nachzudenken, ob man nicht konstruktiv auch in einzelnen Teilbereichen mitregieren kann und in anderen schon aus eigenem Überlebensinstinkt sich lieber raushält, das verstehe ich nicht.
Die Logik unserer parlamentarischen Demokratie, die scheint ja in aktuellen Krisenzeiten in Frage zu stehen. Also Kompromisse so in der aktuellen Bundes- und Landespolitik, die werden immer schwerer zu finden. Fällt es den Parteien wirklich schwerer, Kompromisse zu machen, als Macht zu teilen? Fällt das schwerer?
Also ich denke ja. Zum einen, weil die Gegensätze in diesen Koalitionen, und das ist ja dann der Bereich, wo Kompromisse überhaupt nur gedacht werden können, immer größer werden. Auch die soziale Medienlandschaft ist so gestaltet, dass Kompromisse eher verachtet werden. Und wir sehen das auch in Umfragen, dass regelmäßig so ungefähr 20-30%, je nachdem, welcher Partei man auch anhängt, der Menschen sagen, Kompromisse sind eigentlich der Verrat an den eigenen Prinzipien. Ja, und Willy Brandt hat natürlich recht, der Kompromiss gehört zur Demokratie, aber Willy Brandt und seine Kollegen von der Union hatten es damals auch ein bisschen einfacher. Also die konnten in ihren Volksparteien Kompromisse über Milieus hinweg bilden. Ja, in den 70er Jahren haben über 90% der Menschen Union oder SPD gewählt. Also die konnten offensichtlich unsere Meinungsvielfalt in diesen beiden großen Parteien abdecken. Heute ist das völlig anders. Es gibt so viele Parteien, die nun Kompromisse bilden müssen. Und ich würde eben sagen, die Zeiten von so einem Koalitionskorsett sind deswegen vorbei. Probiert mal was anderes aus.
Ich meine, ungleiche Koalitionen, nehmen wir mal die aktuelle. Ja, da haben wir jetzt die CDU auf der einen Seite und die SPD. Da gibt es jetzt zwei Herangehensweisen. Man könnte sagen, ja, also so unterscheidbar sind die ja gar nicht mehr. Die haben sich ja total abgeschliffen. Da ist wahrscheinlich was dran. Auf der anderen Seite ist man ja schon, steht man für unterschiedliche, ganz unterschiedliche Inhalte. Was heißt denn das für den Wähler, wenn diese Parteien sich inhaltlich immer mehr verlieren?
Wir wissen tatsächlich aus guten Studien, dass Wählerinnen und Wähler so einer optischen Täuschung unterliegen. Wenn Parteien miteinander koalieren und dann einen Kompromiss eingehen, dann wirkt das für die Wählerinnen und Wähler, als würden die sich auch programmatisch aufeinander zubewegen, auch wenn die am Ende kein Komma an ihrem Wahlprogramm geändert haben. Und viele nehmen der SPD nicht mehr ab, dass die eigentlich für die Bürgerversicherung ist, weil wir immer noch keine Bürgerversicherung haben. Ja, aber wir hatten auch niemals eine Situation, wo die SPD Mehrheiten dafür hatte. Mhm.
Sollte und könnte man dafür nicht mehr Verständnis haben?
Ja, ich würde aber sagen, lasst uns die Wähler lieber dort abholen, wo sie sind und nicht mit ganz vielen Erklärungen über Politik überlasten, sondern bildet eben solche Kompromisse, die besonders einfach auch den Wählern zu verkaufen sind, und verliert lieber mal im Parlament, wenn ihr glaubt, dass der dazugehörige Kompromiss eben sehr schwer für die Wähler zu verdauen wäre.
Also bevor wir jetzt Entscheidungsprozesse im Parlament vielleicht neu denken, so wie Sie das ja auch in Ihrer Forschung machen, sprechen wir vielleicht mal ganz kurz drüber, wie fallen denn überhaupt Entscheidungen im Parlament? Also damit haben Sie sich ja auch auseinandergesetzt.
Ja, also letztlich ist die Aufgabe der Parteien ja Mehrheiten zu bilden. Die Betonung liegt auf dem Plural. Können Sie das so ein bisschen vorstellen zu einer Analogie einer Direktdemokratie? In einer Direktdemokratie wählt die Bevölkerung bei unterschiedlichen Sachabstimmungen dann die Mehrheitsalternative aus. Und das ist ja niemals dieselbe Gruppe von Bevölkerung. Sind ja niemals die mit dem roten und schwarzen T-Shirt, die dann immer miteinander Kompromisse machen, sondern wir haben ja unterschiedliche Ansichten zu unterschiedlichen Themen. Und im Parlament ist es heute in der Bundesrepublik so und seit 1949 so, dass man am Anfang feststellt, welche zwei Parteien haben hier eine absolute Mehrheit, die den Kanzler wählen können. Und dann einigt man sich auf ein Programm. Also man bildet sozusagen eine einzelne Mehrheit über alle Themen hinweg und macht Kompromisse über alle Themen. Und das regiert dann für 4 Jahre, versucht es zumindest. Und wenn man das einem Dänen erzählt, ein dänischer Kollege von mir sagt dann immer, aber Christian, warum bildet ihr denn immer diese eine Mehrheit? Es gibt doch viele Mehrheiten. Also die Mehrheiten wohnen halt in unterschiedlichen Themen, auch zwischen unterschiedlichen Parteien. Und das wäre sozusagen dieser grundsätzliche Pfadwechsel, für den ich werbe. Also weg von dieser einen Koalitionsmehrheit hin zu den thematischen Mehrheiten.
Weil ein Problem an diesen Koalitionsmehrheiten auch oft ist, dass Interessen von Minderheiten dann am Ende durchgesetzt werden über den Koalitionszwang?
Erstaunlicherweise ist das so. Ja, also wir hören Mehrheitskoalition und denken, es sind ja dann immer Mehrheiten. Nein, nein, das ist oftmals auch eine Fassade für Minderheitenprojekte. Also wenn wir an das Betreuungsgeld beispielsweise denken, also dass man 100 Euro bekommt, wenn man seine Kinder zu Hause aufzieht und nicht in die Einrichtung gibt, das war ja eine Idee der CSU. Mhm.
Und Ende der Nullerjahre, glaube ich.
In der Tat, und das war eine Idee nur der CSU. Keine andere Partei wollte das, auch die Schwesterpartei CDU sah das eher kritisch. Aber trotzdem ist es Politik geworden. Warum? Weil in diesem Koalitionskorsett es eine Verhandlungsdynamik gibt, dass ich auch Minderheiteninteressen durchsetzen kann. Und umgekehrt kann ich zum Beispiel auch Minderheiteninteressen durchsetzen, indem ich Politikwechsel verhindere, die eigentlich eine Mehrheit möchte.
Was steckt dahinter? Ein Kuhhandel?
Dahinter steckt eine völlig legitime Logik, auch Mehrheiten zu bilden. Man bildet diese eine Mehrheit und dealt über Kompromisse, über Tauschhandel, aber auch über ein Veto. Und am Ende kann das auch sehr gut funktionieren und hat über Jahrzehnte gut funktioniert. Aber in dem Moment, in dem wir so ein plurales Parteiensystem wie jetzt haben, funktioniert das nicht mehr gut. Aber die Macht der Gewohnheit hält uns irgendwie so ein bisschen an diesem ruinösen Koalitionskorsett.
Das Koalitionskorsett, sagt der Politikwissenschaftler Christian Stecker bei uns in SWR1-Leute. Das schwächt inzwischen die parlamentarische Demokratie. Ihr Vorschlag, Herr Stecker, das sind flexible Parlamentsmehrheiten. Wie würden die jetzt zum Beispiel praktisch funktionieren? Nehmen wir mal sowas wie das Sparpaket oder eine echte Gesundheitsreform.
Ja, oder nehmen wir tatsächlich vielleicht ein reales Beispiel, was dann aber auch uns darauf aufmerksam macht, wie weit das von unserem Denken und auch der Akzeptanz von einigen weg ist. Nämlich im Januar haben wir mit dem Zustrombegrenzungsgesetz und diesem Entschließungsantrag ja durchaus eine wechselnde Mehrheit erlebt, als die Union und die FDP das mit der AfD gemacht haben. Und das war ja ein Kernanliegen der Union und das war auch eine Position der Union und das war kein Kompromiss mit der AfD, sondern die Union konnte sich im Deutschen Bundestag mit einer Mehrheit durchsetzen und hat sich anschließend massiv dafür geschämt, dass sie das mit der AfD getan hat, aber tatsächlich ist es das, was mir vorschwebt, aber im Sinne von wechselnden Mehrheiten, also nicht sozusagen, wir ersetzen das Koalitionskorsett von Rot-Schwarz mit Schwarz-Blau, sondern wir schauen je nach Thema, beziehungsweise die Parteien tun das für uns, das ist ja ihre Aufgabe, wo sie demokratische Mehrheiten im Parlament finden. Aber tatsächlich wäre das in der Migrationspolitik, in der Integrationspolitik häufiger eine Position der Union, die sie dann mit der AfD mehrheitsfähig bekommen könnte. Und dann gibt es vielleicht in der Sozialpolitik, in der Union ist ja auch die Sozialunion sehr stark, doch dann auch Themen, wo Union und SPD und vielleicht sogar Grüne und Linke besser miteinander zusammenpassen.
Welche Vorteile würde das denn aus Ihrer Sicht bringen? Also wenn wir jetzt flexiblere Mehrheiten hätten, würden wir dann voraussichtlich mehr durchbekommen im Parlament? Mehr, was den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern nützt?
Naja, die gibt's ja nicht, ne? Die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler, sondern wir sind ja alle sehr zerstritten. Habermas hat's gesagt, das Volk tritt nur im Plural auf und es ist eben die Aufgabe des Parlaments, mit dieser Pluralität umzugehen. Und in der Tat, wenn wir sagen, es schließen sich jetzt nicht mehr zwei Parteien in Koalitionskorsett ein, sondern wir schauen im gesamten Parlament, wo denn da Mehrheiten liegen, steigt der Handlungsspielraum. Also es ist fast, ja, es ist letztlich logisch, weil wenn ich sozusagen Kompromisse im gesamten Parlament suchen kann, wird es mehr Kompromisse geben können, als wenn ich sie nur in diesem begrenzten Koalitionskorsett suche. Und die Parteien können eben auch profilschonender zusammenarbeiten.
Ja, das klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick alles total logisch, aber es hat ja schon noch einen Rattenschwanz, das Ganze. Also erste Frage mal, wenn man jetzt der ein oder andere, also eigentlich sind der oder die Abgeordneten ja immer nur ihrem Gewissen verpflichtet bei der Abstimmung. Was bedeutet denn jetzt Ihr Ansatz zum Beispiel für den Fraktionszwang? Also müssen die Fraktionen dann schon noch geschlossen abstimmen?
Also wir brauchen weiterhin geschlossene Fraktionen, auch wenn das, glaube ich, so der größte populärer Kritikpunkt am Parlamentarismus ist, dass die Abgeordneten da ja reihenweise gegen ihr Gewissen stimmen, weil sie immer mit ihrer eigenen Partei stimmen. Aber da würde ich mal alle bitten, die den Fraktionszwang übermorgen abschaffen wollen, darüber nachzudenken, was wir dann noch an Parteien haben. Also die Idee von diesen Parteien ist ja, dass die auch Leuten eine Beteiligung ermöglicht, die Politik aus dem Augenwinkel verfolgen und nicht 20 Politik-Podcasts irgendwie die Woche hören. Und in dem Moment, in dem die SPD anfängt, wild durcheinander zu stimmen, die CDU anfängt, wild durcheinander zu stimmen, wissen wir ja gar nicht mehr, wofür diese Parteien steht. Also wir sehen das zum Beispiel in jungen Demokratien, wo sich noch keine starken Parteien herausgebildet haben, wo der Wahlkampf so völlig um Individuen, um einzelne Abgeordnete organisiert ist. Das ist völlig unübersichtlich und niemand kann irgendwie glaubhaft darstellen, dass er im Parlament da noch irgendwas hinbekommt, wofür er plädiert. Also wir sind mit unseren Parteien dann auch viel zu kritisch, weil die auch so ein bisschen unseren Dissens quasi darstellen, den es gibt, aber der unüberwindbar ist. Wir haben so ein bisschen vergessen, was wir an den Parteien noch haben.
Habe ich es jetzt richtig verstanden? Also den Fraktionszwang, den würden Sie nicht...
Der muss bleiben.
Ja. Sonst funktioniert nämlich gar nichts mehr, dann brauchen wir auch gar nicht mehr zu wählen eigentlich.
Dann kann man gleich direkte Demokratie machen und das ist viel chaotischer und auch weniger demokratischer, als man das vielleicht auf Anhieb denkt, weil das wiederum dann Leute auch bevorteilt, die mehr Bildungsressourcen haben, die besser in den Themen drin stecken sind, die vielleicht auch Medienöffentlichkeiten besser für ihre eigenen Zwecke einspannen können. Parteiendemokratie hat auch viele Probleme, aber sie hat nicht unbedingt, was so politische Gleichheit angeht, größere Probleme als direkte Demokratie, auch wenn das vielleicht kontraintuitiv klingt.
Die letzten beiden Bundesregierungen, beziehungsweise die Ampel und jetzt die Grün sage ich schon, habe ich schon die ganze Zeit Probleme mit, schwarz-rote Bundesregierung. Ja, die schleifen sich ab an ihren Koalitionszwängen. Deshalb sagt Politikwissenschaftler Christian Stecker, brauchen wir flexible Mehrheiten, müssen pragmatischer im Parlament agieren. Vorhin haben wir kurz das Thema direkte Demokratie. Also Sie haben gesagt, Fraktionszwang, das kann man nicht aufgeben, sonst wird es kakophonisch, dann funktioniert gar nichts mehr. Bräuchte man nicht dann auch mehr direkte Demokratie? Wäre das nicht eine logische Folge daraus? Also auch Abstimmungen zu, sage ich mal, relevanten, für die Bürgerinnen relevanten Themen?
Also ich denke, dass direkte Demokratie durchaus auch einen Platz in einer sehr stark repräsentativ dominierten Demokratie, die wir ja haben darf und vielleicht auch haben sollte. Ich finde zum Beispiel so Entscheidungen wie, ob es Social Media irgendwie reguliert werden sollte oder für bis 16-Jährige stark eingeschränkt werden sollte. So eine Entscheidung trifft vielleicht am besten das Volk, habe ich mir auch gedacht, weil ich stelle mir vor, wenn wir dann in der Wahlkabine sind, spätestens dann sehen wir ein, dass uns das allen nicht gut tut, wenn wir doomscrollen durch unsere Handys und wir wollen eigentlich viel weniger Zeit damit verbringen. Und in dem Moment, in dem das sozusagen in diesen Parteienwettbewerb reingezogen wird, bekommt das eine ganz andere Dynamik. Da geht es dann plötzlich darum, dass uns angeblich die Altparteien die Meinungsfreiheit irgendwie einschränken wollen, weil sie Social Media regulieren. Also es gibt Entscheidungen, die einerseits das Volk vielleicht dann besser treffen kann im Sinne auch einer Befriedung und dass vielleicht das Volk, was es ja nicht gibt, auch so ein bisschen begreift, okay, eigentlich sind wir auch so ein bisschen für bestimmte Zustände verantwortlich. Was ich hier aufschlussreich finde, ist die Debatte um den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Also Merkel hat damals den Willen, wenn wir Umfragen glauben, von 2/3 bis 3/4 der Bevölkerung umgesetzt, als sie sozusagen den Ausstieg vom Ausstieg rückabgewickelt hat und sozusagen den endgültigen Ausstieg eingeläutet hat. Und heute scheint das irgendwie so, als wäre das ein großes Minderheiteninteresse von einer politischen Kaste gewesen und hätten wir damals nur aufs Volk gehört. Nein, nein, das war mehrheitsfähig innerhalb des Volkes. Und wenn das damals direkt demokratisch entschieden worden wäre, dann könnten wir uns heute vielleicht daran erinnern, dass das unsere Entscheidung sozusagen als Volk war.
Müssten wir uns nicht sowieso ein bisschen mehr selbst in die Verantwortung nehmen? Also so verstehe ich Sie, dass jetzt im Fall des Atomausstiegs, da reden Sie ja jetzt von einer kollektiven Amnesie, die da eingesetzt hat. Sie sind ja so ein bisschen bei Theodor Lipp aus Saarlach, der hat uns geschrieben, da wird immer über die schlechte Arbeit von sogenannten Volksparteien gesprochen, aber das Wahlvolk vergisst, dass Demokratie Beteiligung heißt. Wenn CDU und SPD zusammen nur noch unter 1 Million Mitglieder haben, dann spricht das auch für sich.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Also das ist ja kein völlig abgehobenes, entrücktes System, was uns sozusagen regiert, sondern das haben wir uns geschaffen, weil wir irgendwie begriffen haben, in einer Massengesellschaft geht's nicht ohne Parteien und sozusagen organisierten Konflikt. Und jeder könnte morgen, wenn es die eigene Zeit natürlich zulässt, zum Ortsverein seiner präferierten Partei gehen und sagen, ich mache jetzt hier mit, ich gestalte irgendwie Demokratie mit. Aber das Interesse und die Bereitschaft dafür sind immer schwächer geworden. Also die Parteien verlieren deswegen auch die Bindung in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft zu großen Teilen eben nicht mehr bereit ist, sich in sowas schwerfälligen, kompromisserzwingenden wie einer Partei zu organisieren.
Ja, oder regieren die Parteien vielleicht an den Realitäten der Leute vorbei? Also wenn man so manchen Aussagen von Spitzenpolitikern zuhört, dann bekommt man ja den Eindruck, die durchdringen diese Realitäten oft gar nicht so richtig.
Ja, den Eindruck gibt es und natürlich haben das auch viele, die drinnen steckten, davon berichtet, dass man in Berlin schon tatsächlich auch in so einer Blase lebt und da sollte man vielleicht auch wirklich mal über Formate nachdenken, die dann doch auch ein Stück weit vielleicht Quereinsteigern ermöglichen, in die Politik zu streben. Wir haben ein riesiges Repräsentationsproblem mit Blick auf die Menschen, die Politik betreiben. Das sind nämlich vorwiegend akademisch gebildete Menschen. Das sind, das würden andere beklagen, auch überwiegend Männer. Also da sozusagen etwas mehr Diversität hinzubekommen, das wäre sehr hilfreich, weil, das ist auch ganz wichtig, am Ende des Tages wollen wir uns auch in unseren Repräsentanten irgendwie wiederentdecken. Also wenn ich Arbeiter bin oder eben auch nicht an der Universität war, dann möchte ich da auch jemanden sehen, der irgendwie nicht hocheloquent ist, sondern der mich auch so ein bisschen habituell abholt und irgendwie vielleicht auch meine Biografie ein bisschen teilt, weil er harte Zeiten als Arbeiter beispielsweise hinter sich hat und das gelingt diesem politischen System aktuell leider überhaupt nicht.
Streit und Dissens in der Regierungskoalition veranlassen dem Politikwissenschaftler Christian Stecker zu der Schlussfolgerung, dass Kompromisse doch viel besser ohne Koalitionszwang in flexiblen Mehrheiten gefunden werden sollten. Da gibt es ja noch einiges an Fragen, die man da klären sollte. Wir fangen mal an mit einer wichtigen, weil Sie die auch aufgeworfen haben. Sie würden dann auch sagen, Unvereinbarkeitsregelungen, wie sie zum Beispiel die CDU mit der Linken hat oder auch die Brandmauer zur AfD, müsste man etwas pragmatischer angehen. Was meinen Sie damit?
Also ich meine damit, dass man sozusagen die pauschale Ausgrenzung einer Partei beenden sollte und überführen sollte in eine themenbasierte Auseinandersetzung, wo man gezielt bei einzelnen Themen eben rote Linien vertreten kann und sagt, da bin ich nicht kompromisswillig mit der Partei. Also man könnte und hätte das damals als Sozialdemokraten beispielsweise 2013 machen können. Da hatte man im Bundestag eine rot-rot-grüne Mehrheit. Die hat man sich aber vollständig verderben lassen dadurch, dass man in der Außenpolitik völlig überkreuzt lag. Und man hätte aber auf die Idee kommen können, gemeinsame Sozialpolitik zu betreiben und dann zu sagen, naja, beim NATO-Austritt hat die linke PDS keine Mehrheit, da kann sie am Parlament verlieren. Aber diese gedankliche Flexibilität hatte man nicht und aktuell hat man diese gedankliche Flexibilität nicht bei der Union. Und man glaubt, man muss nach wie vor diese AfD pauschal ausgrenzen und damit, und das ist ein großes Problem für die Demokratie, grenzt man ja auch ihre Wählerinnen und Wähler pauschal aus. Und ich würde der Union raten oder man sie hätte das schon vor Jahren tun müssen, das thematisch zu überführen in eine gezieltere Auseinandersetzung entlang von einzelnen Themen.
Welche Vorteile würde das bergen, dass man eben in diesen Bereichen, wo man thematisch Schnittmengen hat, entscheiden kann? Okay, welche Risiken birgt es auch?
Naja, viele Kolleginnen und Kollegen würden sagen, das birgt das Risiko einer Normalisierung dieser Partei. Dem würde ich so ein Stück weit entgegenhalten. Naja, wenn man wie beispielsweise im Osten dann 30-40% der Wähler hinter sich schart, die zum Beispiel vor 5 Jahren oder 10 Jahren nicht NPD gewählt haben, dann steht es diesen Wählerinnen vielleicht auch zu, repräsentiert zu werden. Und es sollte vielleicht auch wieder normalisiert werden, diese Wählerinnen und ihre Positionen mit einzubeziehen. Ich sehe da ehrlicherweise in erster Linie auch den Vorteil einer gezielteren Auseinandersetzung. Wenn Sie heute mit der AfD eine Grunderwerbsteuer senken, so geschehen in Thüringen, soll das irgendwie aus Sicht von einigen Faschismus sein? Nee, ist es vielleicht an der Stelle nicht. Wenn Sie anfangen, mit der AfD extreme Remigrationsgesetze zu verabschieden, dann ist das wahrscheinlich das Problem. Aber Sie kommen so in eine Situation, wo Sie wirklich viel gezielter auch sichtbar sich von der AfD abgrenzen können, ohne diese pauschale Feindmarkierung, die ja unserer Demokratie schon lange nicht gut tut. Mhm.
Verschafft man damit nicht auch so eine Aushöhlung von innen vielleicht dann auch Raum? Die wird ja viel vorgeworfen. Jetzt zum Beispiel hatten wir eine Hörerfrage schon im Vorfeld der Sendung von Thomas Steiber, der hat uns geschrieben, dass die AfD, also er sagt, die AfD wird mit Mitteln der Demokratie diese abschaffen wollen. So geschieht es ja zurzeit auch in den USA unter Trump. Auch ein Blick in unsere Vergangenheit ist aufschlussreich, sagt er.
Die effektivste Brandmauer in der Demokratie ist die Mehrheitsfähigkeit von einzelnen Vorschlägen. Und die AfD ist eine Minderheitenpartei, die am ehesten vielleicht im Koalitionskorsett bestimmte Minderheitenpositionen unverfälscht umsetzen könnte, aber eben nicht in so einem thematischen Arrangement. Es gibt für die radikaleren Vorstellungen der AfD, wie zum Beispiel zurück zum Abstammungsprinzip bei der Staatsbürgerschaft, gibt es einfach keine Mehrheiten. Aber diese Brandmauer aus pauschaler Ausschluss macht die AfD aus meiner Sicht auch enorm stark, weil sie dann eine glaubwürdige Projektionsfläche einer Fundamentalopposition ist. Und ja, ich werbe einfach nur für diesen Pragmatismus, bevor wir uns mit absoluten AfD-Mehrheiten auseinandersetzen, vielleicht nochmal ein Arrangement zu probieren, wo man auch deren Wähler ins demokratische Spektrum versucht, wieder zu integrieren.
Also die Frage doch wäre doch dann generell, weil ich frage mich da so ein bisschen, wenn man jetzt diesen Koalitionszwang auflöst, wer hat denn dann überhaupt das Recht, Gesetze zu schreiben? Also das ist ja auch nochmal was, ne? Wenn man jetzt sagt, jeder kann da was einbringen, dann kann natürlich jetzt auch, sage ich mal, eine Partei wie die Linke kann ja dann sagen, wir wollen jetzt aus der NATO austreten. Oder die AfD könnte sagen, wir wollen jetzt mal pauschal Muslime ausschließen. Das sind jetzt nicht Dinge, die ich aus dem Nichts raushole. Lesen Sie das Parteiprogramm in Sachsen-Anhalt der AfD, das Regierungsprogramm, da steht sowas schon drin. Und deswegen die Frage, also wer hat denn dann das Recht, Gesetze zu schreiben? Müssen wir dann wirklich überhaupt noch eine Regierung wählen? Brauchen wir dann noch einen Bundeskanzler?
Ja, also grundsätzlich hat jeder das Recht, das ist ja auch heute so, Vorschläge zu machen, Anträge zu stellen, Gesetze auszuarbeiten. Und Sie haben völlig recht, bei der AfD würden da einige radikale Positionen rausgucken. Brauchen wir gar keine großen Sorgen haben, im Bundestag ist das einfach nicht mehrheitsfähig. Auch ohne Brandmauer, ne? Sozusagen die Mehrheitsfähigkeit der einzelnen Vorschläge würde dann dafür sorgen, dass die nicht durchsetzbar sind. Wer regiert dann am Ende? Naja, da können wir tatsächlich von Dänemark oder auch Neuseeland lernen. Es ist dann meistens die Partei, die gar nicht unbedingt die größte sein muss, sondern die am anschlussfähigsten in unterschiedliche Teile des Parteienspektrums ist, was wiederum sich sozusagen nicht gegen diese Partei verbünden kann. Das wäre 2013 die SPD gewesen, nicht als stärkste Partei, aber als Partei, die sowohl mit der Union als auch nach links koalitionsfähig war bei einzelnen Themen. Heute wäre das die Union.
Und letzte Frage an der Stelle, wer trägt denn dann die Verantwortung?
Die Verantwortung?
Die, die entschieden haben?
Ja, tatsächlich wird das ein bisschen chaotischer, weil wir eben nicht mehr diese eine Koalition haben, die sich zu jedem Kompromiss gezwungen hat und wir mit dem Finger auf die zeigen können, sondern es sind dann unterschiedliche Arrangements von Parteien, aber wir haben am Ende natürlich auch eine Regierung und einen Bundeskanzler, der sozusagen die Gesamtverantwortung für die Politik trägt.
Spannendes Gespräch. Vielen Dank für Ihren Besuch, Christian Stecker.
War meine Freude.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.